einen Freund gefragt, einen jungen Mann, der ist nicht in CVM gegangen, war früher bei uns. Kommt aber in die Dienstagsstunde. Sag ich, junger Mann, warum kommen Sie in diese Dienstagsstunde? Was zieht Sie an? Der überlegt einen Augenblick und dann sagt er, das hat mich mächtig gefreut, das lebt irgendwie. Das lebt irgendwie. Und das habe ich heute Abend denken müssen. Sehen Sie, in allen Gemeindehäusern ist in diesen Tagen für den Hausmeister großer Friede, weil zwischen diesen vielen Feiertagen natürlich alles ausfällt. Und es ist ja eigentlich irrsinnig, noch eine Bibelstunde hier zu halten. Normalerweise, vernünftigerweise. Aber das lebt irgendwie, dass wir heute Abend alle beieinander sind hier, nicht in großer Schar. Und wissen Sie, heute Abend war wieder so ein Tag, wo ich mich gefreut habe, Pastor im Weigelhaus zu sein. Da oben in dieser großen Stille sitzen etwa 300 junge Burschen beim Bibelkurs. In einer Viertelstunde wird die Stille zu Ende sein, da dürfen sie nicht einen Nervenschock kriegen. Wir müssen unterbrechen, wenn die ihre Mäntel hier rausholen wollen vielleicht. Die haben vorher nicht so einen Hausmeister hier. Vor einer halben Stunde waren hier lange Tafeln, da haben die Erbsensuppe mit Würstchen hier gegessen. Ich bin inzwischen rauf und man riecht es noch, ja. Aber immerhin, das macht Ihnen Freude hoffentlich. Verstehen Sie, in einer halben Stunde ist der Saal verändert und oben und unten Gottes Wort. Und da oben hält den Bibelkurs ein junger Mann, der hier groß geworden ist, der hier sein Heiland gefunden hat, der jetzt junger Theologe ist, und ich habe mich von Herzen gefreut, dass ein junger Theologe mit solcher Klarheit Evangelium sagt, seinen jungen Brüdern. Das ist eine junge Angelegenheit da oben. Beinahe mit Frechheit. Er hat die Kühnheit, jedes kirchliche Schlagwort auf den Tisch zu legen und deutlich zu machen, dass es nicht stimmt. Da sagt mir neulich einer, so fing er eben an, die Bibel gibt keine fertigen Rezepte. Sagt, in meiner Bibel steht er doch, dass du dir Augensalbe kaufst. Das ist ein fertiges Rezept. Ich bin der Herr, dein Arzt, der schreibt Rezepte. Verstehen Sie, so wird jedes dieser gängigen Schlagworte auf den Tisch gelegt oder der Luft zerfetzt. Und es kommt eine große Klarheit raus. Jetzt gebe Gott, dass auch unser Zusammensein heute Abend einen Sinn und Verstand hat. Wissen Sie, ich sage das hier, es lebt irgendwie, weil wir die letzte Bibelstunde im alten Jahr haben. Ich bin dankbar, dass wir durchs Jahr gekommen sind mit unserem Kreis. Uns lebt irgendwie. Alles Leben kommt vom Herrn Jesus. Und vielleicht gelingt es uns auch, das Jahr abzuschließen, zugleich mit dem Hebräerbrief. Wir stehen ganz am Ende. Vers 17, Kapitel 13, Vers 17. Gehorchet euren Lehrern. Jetzt bitte keine Missverständnisse, das ist nicht Rezepte für Schulkinder. Herr Lehrer, schön parieren, sondern ist eine Gemeinde der Verfolgung an reife Christen geschrieben. Und mit Lehrern ist also jetzt nicht der Studienrat gemeint, sondern der Prediger. Nicht? Also in dem Fall bin ich der Lehrer oder Werner Weiß war eben ein Lehrer. Wer hier oben steht, das sind die Lehrer. Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als sie der Rechenschaft dafür ablegen sollen, auf dass sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das ist euch nicht gut. Betet für uns. Unser Trost ist der, dass wir ein gutes Gewissen haben und fleißig in uns guten Wandel zu führen bei allen. Das ist der erste Teil. Wissen Sie, also ich habe drei Gruppen von Worten. Ich weiß nicht, ob ich fertig werde. Ich möchte mich nicht hetzen lassen. Straat soll eine Ruhe von mir ausstrahlen. Dann lachen Sie mich immer aus. Dann achten Sie, wen Sie guten Willen. Sehen Sie, der Apostel fasst hier am Schluss des Briefes nochmal ein sehr heißes Eisen an. Ein prekäres Thema. Denken Sie, eine gemeine Verfolgung. Nicht wahr, über die Stürme gegangen sind. Und da kommt am Schluss furchtbar nüchtern, nicht bloß so Trostworte, sondern ganz nüchtern Worte über die Ordnung der Gemeinde. Und das Thema, das der Apostel hier anschneidet, ist die Frage vom Verhältnis zwischen Prediger und Gemeinde. Wollen Sie bitte klar machen, ordinierte Pastoren mit 27 Semestern Theologie gab es damals noch nicht. Also unter dem Wort Lehrer dürfen wir im weitesten Sinn alle die fassen, die in der Gemeinde das Wort ergriffen haben. Das konnte nicht jeder. In der ersten Christengemeinde haben viele geisterfüllte, schlichte Laien gepredigt. Aber es war nie eine freie Diskussion, wo einfach jeder seinen Galimathias vorbringen konnte. Sehen Sie, in Württemberg gibt es eine Gemeinschaft wegen die Hanischen Gemeinschaft. Da darf einer überhaupt nur reden, wenn er 40 Jahre geworden ist. Ich finde das gar nicht so schlecht. Nicht, trotzdem wir es nicht einführen wollen. Ich kann das als Jugendpfarrer nicht gut einführen. Ich sehe so dumm dran, nicht? Aber verstehen Sie, es hat was für sich. Man sagt, es muss einer bewährt sein, wenn er hier reden soll. Die sind gemeint. Die eine gewisse Bewährung haben und der Gemeinde lehren. Das Verhältnis zwischen den Predigern und der Gemeinde, das umfasst natürlich auch, möchte man sagen, Pastoren, ja? Nicht wahr, Sie werden mir zugeben, das ist ein heißes Eisen. Wenn ich durch die volkskirchlichen Gemeinden gehe und sage, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Pfarrern und Gemeinden, darüber ließen sich Bände schreiben, ne? Dauernd ruft es bei mir an, Herr Pastor, ich wohne in der Maria-Magda-Straße, wer ist eigentlich für mich zuständig? Nicht, das ist etwa 80%, die haben überhaupt kein Verhältnis zu ihrem Pfarrer und umgekehrt. Schrecklich. Aber nun reden wir mal so von unserer Gemeinde. Verhältnis zwischen Prediger und Gemeinde. Sehen Sie, da sagt der Apostel, der teilt das hübsch auf. Er spricht von dem, was dem Prediger zukommt und was der Gemeinde zukommt. Von dem, was dem Prediger zukommt, das will ich gar nicht viel reden. Das hat mich heute einfach geschmissen. Ich laufe den ganzen Tag rum wie ein verscheuchtes Huhn und sage, heute Abend kann ich nicht Bibelstunde halten, das kann ich gar nicht auslegen. Von den Predigern ist dies gesagt, bitte hören Sie. Sie sollen Rechenschaft geben und wachen über die Seelen derer, die ihnen anvertraut sind. Sie soll wachen und Rechenschaft ablegen am jüngsten Tag über die Seelen der Hunderte von Jungs, die hier durchgegangen sind. Der unendlich vielen Menschen, die hier durchgehen. Das ist noch ein Kommen und Gehen hier noch, ne? Verstehen Sie, das verschlechtert die Sprache. Und da geht einem, das müsste man kapieren vor dem ersten Semester. Da würde man sich nochmal überlegen, ob man Theologie studiert, ja, und Pastor wird. Und ich bin nur froh, dass ich diese Verantwortung teile mit all den Brüdern, die hier reden. Aber ihr werdet mit mir ein, lassen sich nicht stören da oben. Sie zeigt Ihnen, dass noch Leben im Bau ist. Es lebt irgendwie. Lauter. Ah, können Sie mich hier nicht mehr gut verstehen? Wir sollen Rechenschaft ablegen und wachen über den Seelen der uns anvertrauten Menschen. Da geht einem auf, dass man, auch wenn man ein beliebter und bekannter Prediger war, am Ende nur Gott bitten kann, vergib mir die ganze Geschichte. Ich möchte leben und sterben nur unter dem versöhnenden Blut Jesu. Man kann nur von Gnade leben. Denn wer kann für eine einzige anvertraute Seele Rechenschaft ablegen? Ja? Aber es geht uns an diesem Wörtchen auf, was das bedeutet, Gottes Wort zu sagen. Sehen Sie, wenn wir hier predigen, dann sind wir nicht Schauspieler, bei denen es darum geht, ob unsere Predigt gefallen hat. Nicht wie ein Schauspieler, der tritt auf und hinterher zittert und bebt, der guckt durch das Loch im Vorhang, ob sie klatschen und nochmal klatschen, zweiter, dritter Vorhang. Und man kommt als Prediger so leicht da rein, dass man drauf wartet, ob die Frau sagt, hast aber schön gepredigt heute, Männer, nicht wahr? Man tut's nicht. Es geht bei jeder Verkündigung darum, dass Menschenseelen vor Gott gestellt werden, die ihnen gezeigt werden, ihr könnt verloren gehen. Hier ist ein Heiland, der retten kann. Ich kann nicht jeder einzelnen Seele nachgehen, das ist bestimmt auch nicht gemeint. Wie könnte man das nicht? Wo wären die Grenzen? Wo wären die Grenzen? Aber es wird hier deutlich, so, etwas von Verantwortung, die jede verkündigte Evangelium trägt. Wir müssen eben noch ein Vers singen, weil die Jungs Mäntel holen müssen. Das habe ich vorhin gesagt, sollen sie vorher tun, aber sie haben es nicht getan, die Kerle. Jetzt so, komm mal eben rein. Wir singen eben Sonne glänzt auf deinen Fluren 93. Los, rasch!
Sonne glänzt auf deinen Fluren, Sterne zeichnen deine Spuren. Großer König Jesus Christ, alle Nebel sind zerrissen, heut der Jungen.
Vers 4.
Sie, so stehen wir und wachsen, kämpfen, ringen, noch in Nachten, nücken mit dem Ring der Welt. Aber leuchten sind verborgen, wir im Heute und im Morgen.
Mach wieder zu die Bude. Da steht noch was Größeres da über die. Der Apostel, der spricht, wir haben Verantwortung für eure Seelen. Ist deutlich, was ich meinte. Verkündigung des Evangeliums ist nicht Schauspielerei. Es kommt nicht darauf an, ob es Ihnen gefallen hat. Eine Bibelstunde oder ein Gottesdienst. Weh dem Prediger, dessen Predigt immer gefällt. Sondern es kommt drauf an, habe ich ihnen das Brot des Lebens gegeben? Habe ich die Wahrheit nicht verschwiegen? Habe ich Jesus verkündigt? Ist er groß geworden oder wolltest du groß werden? Verstehen Sie? Gottes Willen, wie leicht rutscht unsere ganze Sache in das Gebiet der Schauspielerei. Nicht? Beliebter Schauspieler mit der Prediger, Klatsch, Beifall, Freunde. Furchtbar ist das. Aber da steht noch ein anderes Wort. Sehen Sie, Apostel spricht ja von sich, gehorcht euren Lehrern. Da ist er ja hier selber, der Lehrer, der das schreibt, nicht? Und da sagt er, wir haben es ja nicht leicht, betet für uns. Unser Trost ist der, dass wir ein gutes Gewissen haben und fleißig uns guten Wandel zu führen bei allen. Ich habe mich gefragt, können wir das so sagen, hier hinstehen? Unser Trost ist der, dass wir ein gutes Gewissen haben. Ja, das könnte ich noch sagen. Denn ein gutes Gewissen bekommt ein Jesus-Jünger. Niemals dadurch, dass er auf sich selber sieht. So, ich bin doch ein Funzboy. So nicht. Sondern ein gutes Gewissen bekomme ich durch das Blut Jesu, das mein Gewissen reinigt von aller Schuld. Oh, ich bin froh, dass ich das sagen kann. Unser Trost ist, dass ein Blut Jesu gibt, das unser Gewissen reinigt von aller Sünde. Wie kann man leben? Wie kann man sterben? Wie kann man leben und wie kann man sterben, wenn man nicht diesen Quell weiß? Es quillt für mich sein teures Blut, das glaube und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut. Denn Jesus starb für mich. Das gibt ein gutes Gewissen, nicht? Ich habe Vergebung der Sünden. Unser Trost ist, verstehen Sie, man kann das so leicht so verstehen, unser Trost, wir haben ein gutes Gewissen. Das heißt, na, ich bin eben sündenlos, ne? Mir kann keiner was nachsagen. Das ist kein Trost, das ist nie dient Trost. Unser Trost ist die Vergebung der Sünden und dadurch ein gutes Gewissen. Aber wie der Apostel fortfährt, und fleißigen uns guten Wandel zu führen bei allen. Also so möchte ich mich jetzt nicht hinstellen, wie der Apostel zu sagen, immerhin, mein Wandel ist immer im Licht. Und ich glaube, keiner von euch, lieben Brüder, die hier oben stehen, möchten so kühn hier hinstellen. Und da geht uns auf, wie ernst die Apostel es da auch mit der Heiligung genommen haben. Ja? Dass sie das so sagen konnten. Nicht? Wir wandeln im Licht. Und das möchte ich uns nun doch sagen, das gilt ja schließlich nicht für Prediger. lassen Sie uns es ernst nehmen mit dem Wandel im Licht, mit dem Wandel im Alter. Aber im Grunde geht das also, das ist vom Prediger gesagt. Sehen Sie, er trägt eine große Verantwortung. Er ist für Seelen verantwortlich. Gott fordert doch von uns mal Seelen. Habt ihr ihm gesagt, wie man selig wird? Seht ihr, was Merkwürdiges, wie einen Prediger hier Versäumnisse quälen können. Es ist etwas Merkwürdiges. Es gibt eine Geschichte in meinem Leben, die habe ich schon 10-mal um Vergebung gebeten, die verfolgt mich. Ganz unscheinbar am Rande. Da war ich noch Pfarrer in der Gustavstraße. Im 13. Pfarrer, ich noch gar nicht Jugendpfarrer, vor 25 Jahren. Und da kommt ein Mädel, ein Fräulein zu mir, in einem Moment, wo ich gerade weg musste zu einer Sitzung, aber ich hatte noch ein paar Minuten Zeit. Und da sagt sie, Pastor, ich wollte mal eben was fragen. Ich bin auf einem Büro beschäftigt. Sehen Sie, ich bin ein modernes Mädel, gab es noch ein bisschen an, wissen Sie, ich rauche Zigaretten, ich treibe Sport und tütütü, nicht? Also, es ist immer so etwas peinlich, wenn jemand angibt, wie modern er ist, nicht? Wer es ist, der braucht es nicht anzugeben. Aber ich sah das. Und er sagt so, da ist eine alte Tucke bei unserem Büro und die behauptet, so sagte sie wörtlich, eine alte Tucke, und die behauptet, es gäbe eine Hölle und man könnte reinkommen. Und jetzt wollte ich von Ihnen wissen, ob das wahr ist oder nicht. Und sehen Sie, heute würde ich sagen, ja, Fräulein, und Sie sind auf dem besten Wege, reinzukommen. Auf Wiedersehen. Und sehen Sie, damals hatte ich noch den Ehrgeiz, in den Augen dieses Mädels nicht gleich in einen Pott geworfen zu werden mit der alten Tucke, nicht? Und da sagte ich, Fräulein, also natürlich, verstehen Sie, Sie dürfen das nicht so vorstellen, eine Hölle, wie sie in Märchenbüchern steht, sondern Sie müssen denken, das ist also erklärt. Da sagte sie, ich verstehe schon, auf Wiedersehen, der Pastor ging und ich stand da. Und sie hatte meinen Worten nur entnommen, der weiß auch nichts ganz Gewisses. Die Beunruhigung, die dieses ältere Fräulein ihr ins Gewissen gegeben hatte, hatte ich gewissermaßen durch eine ungeschickte, umständliche Rede weggewischt. Statt einfach zu sagen, jawohl. Und sieht das mir Gott das immer wieder vor Augen rückt, das ist fast 30 Jahre her. Verstehen Sie? Und an diesem kleinen Erleben, dass mir das Gott immer vor die Augen stellt, wird mir etwas davon deutlich, wie das sein wird, wenn Gott einmal Seelen von uns fordert. Das gilt für Prediger. Du hast für alle, die Gottes Wort sagen, du hast eine große Verantwortung. Das gilt für jeden, der einen Mädchenkreis hat oder so, irgendwas, nicht? Eine große Verantwortung. Du sollst ein gutes Gewissen haben, in der wirklichen Gewissheit der Vergebung der Sünden und im Licht wandeln. Aber schön ist nun auch, was der Gemeinde gesagt wird. Das gilt für die Prediger. Was der Gemeinde gesagt wird. Gehorchet euren Lehrern. Ich könnte mir denken, dass ein Pfarrer sich mit Begeisterung auf dieses Wort stürzt und sagt, da haben wir's. Ich wünsche, dass das Presbyterium nach meiner Pfeife tanzt. Hier steht's, gehorchet euren Lehrern. Und das ging im Allgemeinen der Kirche, die tüchtigsten Pfarrern, die dafür sorgen, dass das Presbyterium so marschiert, dass keiner aus der Reihe tanzt. Nicht wahr? Ist das wirklich hier gemeint? Ach, meine Freunde, ist das wirklich hier gemeint? Dass wenn der Pastor neue Glocken haben will, neue Orgel, dass die Gemeinde gehorchen soll? Denn sie wachen über eure Seelen, da müssen Glocken her und Orgel und was weiß ich alles. Wirklich, das Reich Gottes wird auch ohne Glocken und Orgel gebaut, meiner Meinung nach. Wird man langsam zu viel in Essen. Das ist nicht gemein. Sondern wenn Sie es im Zusammenhang lesen, gehorcht euren Lehrern, die wachen über euren Seelen. Dann ist mit dem Gehorchen nicht gemeint eine Gemeinde, die auf Vordermann geht und hübsch dem Pastor pariert, sondern heißt das, nehmt auch jetzt die Verkündigung des Wortes Gottes an. Sorgt dafür, dass sie bei euch, wenn man das so sagt, ankommt. Und lebt es aus. Sehen Sie den Satz, lebt es aus. Den habe ich von dem kleinen Kreis, der jeden Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst mit mir betet. Das sind so ein paar schlichte Handwerksbrüder, liebe, feine Männer, die vorher zusammenkommen mit mir da oben und beten. Und da ist ein junger Eisenbahner bei. Und der betet jedes Mal das, hilf uns, dass wir das Wort aufnehmen und ausleben. So, nicht, das, verstehen Sie, dass wir es nicht einfach bloß wie eine kleine Schauspielerei ansehen, sondern das als Gottes Wort annehmen und ausleben. Verstehen Sie, was ich meine? Gehorche heißt, jetzt sehen Sie, ich ringe zum Beispiel in meinen Gottesdiensten darum, dass ich Ihnen wirklich Gottes Wort sage. Ich muss sagen, ich bete und quäle mich viel in meinen Predigten. Es liegt mir die Verantwortung vor jedem Gottesdienst so schwer auf der Seele, dass ich in der Nacht von Samstag auf Sonntag kaum schlafen kann. Und dann ist es mir schrecklich, nicht? Wenn nach dem Gottesdienst einer sagt, ich war so schlechte Luft, ich konnte gar nichts hören. Und der zweite sagt, da haben sie viel zu lange ausgeholt da mit dem und das, was dann hinterher kam, das war gar nicht so richtig. Und ich kriege lauter so eine Urteile und ich spüre, habt ihr nicht mit demselben Angst, wie ich sagte, es aufgenommen als Gottes Wort? Habt ihr nicht ebenso beten, wie ich es vorbereitet habe, ebenso beten, es genommen und gesagt, so ist das die Wahrheit, prüfen. Ich möchte eine kritische Gemeinde. Verstehen Sie? Ist das Gottes Wort? Dann muss es in unserem Leben wahr werden. Nein. Sie verstehen, das heißt gehorchen. Lass nicht weit in dem nächsten Vers, sie wachen über der Seele, ist du Prediger, nimm deine Verkündigung ganz ernst. Du redest von einem Heiland, der die Herrlichkeit bei Gott verließ und sein Leben gab für Sünder. Das nimm ganz ernst. Aber jetzt wird der Gemeinde gesagt, gehorcht euren Lehrern, nehmt ihr das mal ganz ernst. Und sehen Sie, das ist manchmal die Frage, die ich so an die ganzen Gemeinden und Kirchlein habe. Wird nicht unser ganzer Gottesdienstbetrieb viel zu sehr von Predigern und von uns Predigern und von Gemeinden leicht genommen? Das verstehen wir, ich meine, leicht genommen. Der Prediger sucht ein paar nette Gedanken raus. Und die Gemeinde sagt, hat er heute schön gemacht. Aber schlecht Wetter heute. Und dann gehen zur Tagesordnung über. Verstehen Sie, der war alles verkehrt. Und wachen und Rechenschaft ablegen über die Seele. Sehen Sie, immer wieder stehe ich vor der Versuchung, mal, wenn jemand predigt, zu den Tagesfragen, sagen wir, zu Atombomben, zu Aufrüstung, zu ganzen, na sagen wir mal, zum Komfortismus und alles, Stellung zu nehmen. Und dann steht immer ein Bild vor meiner Seele, wie ich von Gott erweckt wurde und angstrichtig kam, komm in die Hölle. Und da ging ich in so einem, ich war junger Offizier, in so einem Militärgottesdienst, da wurden wir hingeführt. Und da ist zum ersten Mal das Gefühl, oh Gott, das hast du bisher alles so mitgemacht, der sagt dir jetzt, wie du selig wirst. Und dann trat dieser Bursche mit seiner Uniform, halb lila, halb Uniform, eine gräuliche Mischung von Totschlagen und Predigt Evangeliums, Kreuz auf dem Schako gewissermaßen. Und dann trat der Bursche da auf die Kanzel und hielt uns also eine vaterländische Rede von Mut haben und freudig in Tod gehen und süß und ehrenvoll sei es, für das Vaterland zu sterben. Er blieb aber hinten, wir gehen nach vorne, nicht? Und ich saß da und sagte, du sollst mir nicht sagen, dass süß und ehrenvoll sei, zu sterben. Wie das aussieht, das habe ich schon längst gewusst. Sollst mir sagen, wie ich sterben kann, ohne in die Hölle zu kommen. Kein Wort davon. War sehr verzweiflungsvoll. Es hat mich kein Mensch mehr im Militärgottesdienst gebracht von dem Moment ab. Kein Mensch mehr. Ich war Offizier und konnte mich drücken. Und so oft ich in Versuchung stehe, verstehen Sie mal, zweitrangige Sachen zu predigen, das steht mir vor der Seele. Es könnte in meinem Gottesdienst ein junger Kerl sitzen, der in der Großstadt plötzlich von Gott gerufen worden ist und voll Angst und Furcht da hinten sitzt und fragt, sagst du mir, wie ich selig werden kann? Sagst du mir das? Sagst du mir, wie das Reich Gottes aussieht? Und dann ist einem klar, was man sagen muss. Ist Ihnen deutlich? Richtige Verkündigung muss aus Angst und Furcht geschehen, um die Verantwortung für Menschenseelen. Aber die Gemeinde sollte in der ebenso großen Freude und Angst und Furcht es aufnehmen. Glauben Sie mir, eine Predigt, die nicht erbetet ist, die geschwätzt ist, stellt mich in ein Gottesgericht. Aber eine Predigt von der, die so gehalten ist und von der Sie leer weggehen, stellt Sie unter Gottesgericht. Das ist gemeint, stellt Sie unter Gottesgericht. Das ist gemeint, gehorchet euren Lehrern. Jetzt nehmt ihn aufs Evangelium ab. Jetzt sitzt nicht einfach da, es gibt so einen Kirchenschlaf, wo man schläft mit offenen Augen. Kennen Sie das? Wo man mit offenen Augen schläft. Die Kirche tut ja alles, dass der herbeigeführt wird. Also ich finde, wenn ich 10 Minuten Orgelspiel höre, komme ich in diesen Trancezustand, wo man halb schläft und halb wach ist. Nicht? Und ich bin heilfroh, dass wir hier sowas nicht haben, sondern Posaunen, die auch den Verschläfrigsten aufwecken können. Gott sei Dank. Ich sehe mich nie zurück nach so einem Orgelvorspiel. Nie. Also wir haben es verstanden, was heißt, gehorche euren Lehrern. Nicht ein tyrannischer Pastor, der kommandiert, sondern die Verantwortung beim Hören des Evangeliums. Es ist eine Botschaft zum Leben. Da will ich noch zum Schluss ein ganz dummes Beispiel da sagen. In der Nacht, wie ich noch ein Junge war, war mein Vater Pfarrer in Elberfeld und er war in der Nähe von Elberfeld. Ein alter Pfarrer von der Thüsen, der war so ein Original, ein feiner, gläubiger Pfarrer. Und der kam ab und zu uns zu Besuch, wenn er in Elberfeld zu tun hat, zum Mittagessen. Und das ist mir noch unvergesslich, wie der alte Pfarrer von der Thüsen sagte, wenn man in die Suppe kam, hat er zum Tisch gebetet. Jetzt halt auch mal den Mund und esst mit Bewusstsein. So eine gute Suppe kriege ich nicht jeden Tag. Und das hat meiner Mutter so wohl, die hat gekocht, nicht, dass er nicht einfach so... Die sehen gar nicht, was sie runterschlingen, sondern das ist auch ein Süppchen. Verstehen Sie? Und so sollten wir Gottes Wort aufnehmen. Nicht einfach so, ganz egal, jetzt sind 3/4 Stunde vergangen, haben wir so, sondern nehmen es mit Bewusstsein auf. Verstehen Sie? Ihr werdet stille innerlich. Und noch etwas für die Gemeinde gesagt, betet für uns. Das erschüttert mich, dieses kleine Sätzchen. Verstehen Sie? Der Apostel spricht von Beziehung zwischen Prediger und Gemeinde. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über euren Seelen, dass das Wachen mit Freuden tun können. Betet für uns. Punkt. Mittendrin auf einmal dieses kleine Sätzlein. Und das kommt mir in dem Zusammenhang vor, so wie wenn ein verstehen Sie, wenn ein Augenblick ein Vorhang zurückgeschlagen ist. In diesem Hebräerbrief spricht ein Apostel, den wir nicht kennen, wir wissen nicht, wer es war. Aber ein ganz großer Mann, das haben wir gemerkt in dem Jahr, wo wir den Hebräerbrief gesprochen haben, nicht? Ein ganz großer, vollmächtiger Gottesmann. Der in der Gemeinde in großer Nüchternheit sagt, was er bleibt auf dem Weg zur Seligkeit, dass ich keine Verfolgung euch abdringen. Und im Einsetzen, in 3 Sätzen betet für uns, wird deutlich, wie dieser geisterfüllte Gottesmann selber oft arm und leer und in Not ist und die Brüder braucht und ihre Fürbitte. Nicht den ganzen Hebräerbrief steht der Mann doch und bringt diese ausrutschende Gemeinde, die in Verfolgung abfallen will, wieder zurecht. Er rückt die Möbel gerade, gibt keinen Moment nach, nur in Jesus ist heil, zeigt ihm, was Glauben ist. Zeigt ihnen den Ernst, nicht, dass man so abfallen kann, dass man nicht zurück kann. Erinnern Sie sich, dass man eventuell keine Umkehr gibt bei Esau. Tödlich im Ernst, der ganz hart da wird, nichts paktiert. Und auf einmal, einen Augenblick, klappt der Laden zurück, betet für uns. Liebe Gemeinde, ihr seid verfolgt, sagt er. Ihr seid arm. Ihr habt den Raub der Güte erduldet. Ihr habt Anfechtung. Ihr wisst den Weg fast nicht mehr. Und doch, ich brauche euch. Betet für uns. Das ist wunderschön, nicht? Es wird hier einfach unüberhörbar deutlich, wie wir einander brauchen und unsere Fürbitte. also im Christ, der von Radiopredigten lebt, wenn er nicht gerade krank ist und Angst hat, um dessen Christenstand gebe ich keine 5 Pfennige. Ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft, sagt Sindendorf. Dieser große Mann braucht die Brüder. Wie groß ist der Apostel da? Wie jämmerlich diese Gemeinde, die am Abfallen ist. Erinnert sich, darüber sprachen wir, die ist am Abfallen. Und er sagte, ich brauche euch. Ich brauche euch, ich brauche eure Fürbitte. Ach, wir kommen doch selber kaum zurecht, aber ihr könnt die Hände falten und sagen, Herr, lass unseren Apostel voll Heiligen Geistes sein. Betet für uns. Wenn der Apostel die Fürbitte der Brüder brauchte, dann brauchen wir sie ja wohl auch, ja? Und jetzt will ich Ihnen was sagen. Haben Sie jemand, der für Sie betet? Sie haben einen Schneider oder eine Schneiderin, die für Sie arbeitet, ne? Wenn ich Sie jetzt frage, wer macht Ihnen Ihre Kostüme, liebe Frau, sowieso? Sagen Sie sofort. Fräulein Türkschneider, was weiß ich wer. Nicht? Wenn ich aber fragen will, wer betet für Sie, können Sie es auch a tempo sagen. Es wird hier deutlich, wenn die Apostel jemand brauchten, der für sie betete, brauchen wir auch jemand. Nee? Geht unter uns so ein Band von Fürbitte hin und her, dass eins das andere vor den Thron des Vaters bringt, im Gebet. Das ist eine richtige Gemeinde, wissen Sie, wo diese geheimen Fäden hin und her gehen, dass eins fürs andere betet. Ich erinnere mich, das ist Jahre zurück, da wurde der junge Dr. Verwiebe, ist jetzt Pfarrer in Bielefeld, vom Westbund ausgesandt als Jugendwacht nach Sumatra. Er sollte in der jungen Batakirche am Toba-See eine Jugendarbeit aufziehen. Er war bei Pastor Weigle Leiter gewesen und sollte das Weigle-Haus nach dem Toba-See in Sumatra verpflanzen. Das Weigelhaus hat tolle Ableger, wissen Sie, nicht? In München, überall, sogar also in Sumatra. Und dann nahm er Abschied, das war in der Wuppertaler Unterbarmer Hauptkirche, ganz voll junges Volk. Und da sagte Dr. Verwiebe, es längst zurück, er war inzwischen in Gefangenschaft im Kriege bei den Engländern oder Amerikanern oder Engländern am Himalaya. Aber das höre ich noch in Ohren. Er sagte, wir werden viel Schweres da draußen erleben. Aber in Wirklichkeit gibt es nur ein einziges Schweres. Wenn wir denken müssten, es betet jetzt keiner mehr für uns. Das wäre schwer. Und ich bitte euch, betet für uns, liebe Brüder. Da sagt ihr dieses Wort. Und das denke ich mir auch. Wenn ich denken müsste, du sollst hier sonntags stehen vor 1000 Leuten und es ist keiner da, der für dich betet, dann möchte ich meinen Koffer packen, abreißen, nicht? Dann hätte ich keinen Mut mehr, hier zu sein. Und es gibt kein größeres Geschenk, als wenn so hier und da mal so eine alte Oma, die ich gar nicht kenne, mir schreibt, lieber Pastor Busch, ich grüße Sie zum neuen Jahr, ich möchte Ihnen sagen, ich bete jeden Tag für Sie. So, komm, mach mir so eine Karte an. Dann denke ich, Junge, das gibt's. Das ist irgendwo eine alte Oma in der Ostzone und betet für mich. Das ist ein Geschenk, nicht? Da tritt jemand vom Thron für mich ein. Haben Sie Menschen, die für Sie beten? Also von denen Sie bebetet werden, verstehen Sie? Die Sie tragen und umgekehrt. Das klingt immer so gleich, ja. Verstehen Sie? Wird für Sie gebetet. Wissen Sie, von wem für Sie gebetet wird? Und haben Sie Menschen, für die Sie beten? Betet für uns. Das ist also dieses Wörtlein der Schwachheit. Man könnte so sagen, ist doch erschütternd groß hier in dem Zusammenhang, ne? Das Aufgabe der Gemeinde. Recht hören und betet für uns. Wie war's denn? Jetzt habe ich noch ein paar Minuten? Nee, ich werde doch nicht. Ach, lassen Sie mich eben den Hebräerbrief fertig machen. Habt ihr überlegt, wie wir weitermachen nächstes Jahr? Im neuen Jahr? Wisst ihr schon? Noch nicht? Sehen Sie, jetzt kommt der zweite Teil dieses Schlusses. Nachdem der Apostel das gesagt hat, betet für uns, geschieht etwas Ergreifendes. Jetzt faltet er selber die Hände und betet. Er hat es hingeschrieben, was er betet, aber ich sehe, wie er diese Feder hinlegt und nun betet. Und nun kommt am Schluss dieses gewaltigen Briefs. Ein Gebet, das eine unendlich schöne Hymne ist. Das ist so groß, dass ich es doch nicht auslegen kann. Ich werde es nur gerade noch erklären. Ein Hymne des Gebets. Ich sagte mal in einem Vortrag, wenn ich die Männer der Bibel beten höre, das kommt mir vor wie der Niagara. Das ist unheimlich, wenn man von diesen Wasserfällen steht, wie es das braust und flutet. So kommen mir die Gebete der Bibel vor. Dagegen kommt mir mein eigenes Beten vor, wie wenn ein undichter Wasserhahn tröppelt. So, jetzt hören Sie dieses Gebet des Apostels. Der Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Testaments, unserem Herrn Jesus, der mache euch fertig in allem guten Werk, zu tun seinen Willen, und schaffe in euch, was vor ihm gefällig ist, durch Jesum Christ, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist ein Gebet. Und wissen Sie, so oft ich dieses Gebet lese, höre ich eine ganz bestimmte Stimme. Da höre ich die Stimme meines alten, lieben Bruder Techtmeier, der dieses Wort jedes Mal beim Abendmahl der Terstingsruhkonferenz sagt. Vielleicht klingt es Ihnen jetzt auch so, der liebe alte Vater in Christo, der große Hirte, der Schafe. Was ist hier gesagt? Nachdem er von dem Verhältnis zwischen Prediger und Gemeinde gesprochen hat, macht er auf einmal deutlich, dass die Gemeinde nicht lebt von ihren Predigern. Schon eher die Prediger von ihren Gemeinden, denn da kriegen sie das Gehalt von, nicht? Die Gemeinde lebt nicht von ihren Predigern, sondern vom dreieinigen Gott selber. Verstehen Sie, nachdem dieses heikle Thema besprochen ist, Prediger und Gemeinde, sagt er, also nun wollen wir aber Schluss machen, wollen zur Sache kommen. Der heißt hier, der mache euch fertig in allem guten Werk zu tun seinen Willen. Der schaffe in euch, was vor ihm gefällig ist, durch Jesum Christ. Der tut's. Gemeinde, lieben Freunde, am Ende des Jahres gesagt, ihr lebt nicht von eurem Pastor, Gott sei Dank, sondern wenn in euren Herzen etwas geschieht, wenn da etwas geschieht von Buß und Umkehr und tun, was ihm gefällig ist und Liebe, wenn in euch ein Gotteswerk geschieht, dann ist es sein Gnadenwerk. Und nun bitte achten Sie darauf. Das geschieht aufgrund der großen Heilstat. Bitte, fassen Sie noch, doch rede ich zu lang, Frau, ziehe mich im Rock runter. Sehen Sie, es ist so interessant, dass der Apostel betet, ich wünsche, dass ihr tut, was vor Gott wohlgefällig ist. Aber das stellt er nicht so hin. Dann wäre er ein trüber Moralist. Sondern er sagt, ein Heilswerk im Herzen, neues Leben, kann es überhaupt nur geben, aufgrund der Heilstat Gottes. Und darum wird das an Anfang gestellt. Gott hat von Toten auferweckt. Jesus. Und wird gleich gesagt, wer Jesus ist. Der wäre viel zu sagen. Der König der Ehre. Herrscher der Herrscher. Nee. Der Zerreißer aller Bande, der Durchbrecher, hat viele Namen in der Bibel. Aber hier ist der schönste Name. Der Hirte seiner Schafe. Der Hirte seiner Schafe. Meine Freunde, unser ganzes kompliziertes Glaubensleben endigt doch da, dass wir wie Kindlein singen, weil ich Jesus Schäflein bin. Freu ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten. Können Sie das? Der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt, über meinem Namen nennt. Da endigt alles, der große Hirte der Schafe. unter seinem sanften Stab geh ich aus und ein und hab unaussprechlich süße Weide, der sich keinen Mangel leide, so oft ich durstig bin, führt er mich zum Brunnen werden. Und Sie kennen es nicht, nicht? Er ist der Großhirtschaft. Den hat Gott von Toten erweckt. Es würde kein Gnadenwerk im Herzen sein, wenn Gott nicht zunächst Jesus erweckt hätte. Noch mehr. Es steht hier, er hat den Großen der Hirten das Schaf von Toten ausgeführt durch das Blut des ewigen Testaments. Was soll das heißen? Gott hat Jesus erst erwecken können, nachdem er sein Blut vergossen hat und der Versöhner des neuen Bundes mit Gott geworden ist. Testament heißt Bund. Gott hat Sünder mit Gott versöhnt. Er ist Opferlamm geworden durch Vergießen seines Blutes. Im Glauben an ihn gibt es Frieden mit Gott. Und dass Gott dieses Opfer auf Golgatha anerkennt, bestätigt er dadurch, dass er Jesus auferweckt hat. Kreuz der Verstehung steht im Anfang. Gott hat was getan. Gott hat was getan. Wir sprachen eben, so ein Fräuleinchen hier und ich, über die Predigt vom letzten Sonntag. Da konnte man sich schlecht besinnen auf den zweiten Teil. Und der war der wichtigste. Alles beruht darauf, dass Gott was getan hat. Er hat Jesus ans Kreuz gegeben zur Versöhnung. Er hat Jesus von Toten auferweckt. So. Und dieser Gott, der das getan hat, der schaffe ihn euch. Der schaffe ihn euch, was vor ihm wohlgefällig ist. Und nun schließt dieses wundervolle Gebet mit der Anbetung, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit an. Wollen Sie sich mal klar machen? Ein Brief an eine Gemeinde, den man die Güter beschlagnahmt, Haus und Hof, die in der gestorben wird um Jesu willen, bekommt einen Brief, und er endigt damit, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie herrlich muss Jesus sein, nicht? Dass eine Gemeinde, die so in Not ist, und ein Apostel, der ringen muss, betet für mich, dass sie miteinander in Anbetung ausbrechen. Ihm sei Ehre. In dem Augenblick, wo man das liest, da hat man ja das Gefühl, als sei der Himmel offen und die kleine, arme, verfolgte Gemeinde schon hinzugetan zu den himmlischen Heerscharen, die vor dem Thron des dreieinigen Gottes das ewige Lob darbringen. Und so ist es ja in der Tat. Meine Freunde, sehen Sie nie die Armseligkeit der Gemeinde Jesu. Im Grunde ist sie immer schon verbunden mit der triumphierenden Schar, nicht? Oft geht mir das Elend und die Armseligkeit unserer Kirche so, dass ich es nicht mehr ansehen kann. Nicht um meine eigene Armseligkeit und was bei uns dann alles so passiert. Nicht? Hören Sie, in der ewigen Welt darf die vollende Gemeinde ihn anbeten und wir dürfen über alle Kleinlichkeit und Armseligkeit und Sünde hinweg in diese Reihen hineingehen. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was sind das große Dinge? Finden Sie nicht? Einfach große und herrliche Dinge. Die alten Christen sagten, admirabilis est Christus, Jesus ist wunderbar. Und dann kommt zum Schluss noch ein dritter Teil. Und da muss man fast lachen. So, das wäre jetzt ein Abschluss für einen Brief. Ein geisterfüllter und toller Abschluss. Und dann kommt noch ein drittes Schwänzchen hinterher. Und das ist rein menschlich. Grüßt. Ich ermahne euch, lieben Brüder, halt das Wort der Ermahnung zu gut. Nehmt nicht krumm, dass es so lang geworden ist. Ich habe euch kurz geschrieben. Das heißt, nehmt es nicht übel, dass ich so lang geschrieben habe. In Wirklichkeit war es nämlich ganz kurz. Über den Thema könnte man nämlich endlos reden. So, verstehen Sie? Nehmt es nicht übel, dass ich so lang geschrieben habe, denn eigentlich ist es zu kurz. Ihr müsst noch länger ruhig haben. Aber wisst, der Bruder Timotheus ist wieder frei. Der war im Gefängnis. Mit dem, so bald kommen, will ich euch sehen, grüßt alle eure Lehrer und alle Heiligen, das heißt alle Brüder und Schwestern. Also nicht Leute mit so einem Zumteller im Kopf, sondern nicht mehr, es grüßen euch die Brüder aus Italien. Auf einmal ganz menschliche, verstehen Sie, nach dieser wundervollen Anbetung. Und das gefällt mir auch nochmal so gut. Dieser dritte Teil, dieses allerletzte Schlüsschen. Gemeinde Jesu, du darfst erhoben sein bis in den Himmel. Du darfst dabei so wundervoll menschlich sein, nicht? Verkrampfte Christen, das ist was Schreckliches. Ekstatische Christen, das ist was Schreckliches. Oh, nein, nein, das ist schrecklich, nicht? Und wissen Sie, oder wenn sie so feierlich miteinander werden, das ist einfach Schönes. Diese schlichte Menschlichkeit, mit der dieser wundervolle Anbetungsvers nun noch gekrönt wird. Ist deutlich, was ich meine, nicht? Ich habe von meinen Vätern im württembergischen Pietismus gelernt, dass man einfach mal lachen kann. Fröhlich lachen. Und es gab dann in Württemberg die Hanischen, die sind da nicht so arg dafür und die sagen, die Altpietisten, die nehmen es ein bisschen zu leicht. Wir lachen auch mal miteinander. Das sollte ein Christ doch nicht so leicht tun. Und ich bin im Herzen Altpietist geblieben, die lachen können. Und das bestätigt mir dieser entzückende, wundervolle, das heißt, menschliche Schluss. Grüßt einander. Das spürt was von Liebe. Gelle Bruder Timotheus ist frei. Freut euch mit, auch wenn ihr verfolgt werdet. Aber ist mal wieder einer frei geworden. Das spüren wir wieder. Die Gemeinschaft in Jesus einfach wundervolle menschliche Beziehungen schafft. Und das schließe ich jetzt damit, dass ich mir fürs neue Jahr doch wünsche, dass unter uns diese menschlichen Beziehungen untereinander auch noch wachsen mögen. Es sind noch so viele, die alleine stehen, die niemand kennen. Ich bitte so oft, sagen Sie nach rechts und links auch guten Tag. Sagen Sie, ich heiße Meier, ach, Sie sind Frau Schulz und so weiter, nicht wahr? Laden Sie die Häuser ein. Bekennen Sie Ihre Sünden gegenseitig. Sagen Sie Ihre Sorgen. Bitten Sie Ihren Nachbarn. Beten Sie mal für mich, ich bin in Not. Verstehen Sie? Diese letzten Verse sind für uns eine sehr große Aufmunterung. Weil wir miteinander anbeten dürfen, wie im Himmel, sollen wir untereinander auch menschlich Brüder und Schwestern sein. So, verzeihen Sie, aber ich muss zu Ende bringen, es ist ein bisschen länger geworden. Alter Schwede.